Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, als Predigtext wollen wir noch einmal hören auf den Wochenspruch Jesaja 42, Vers 3. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Ich lese es noch einmal. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, danke für dieses wunderbare und wundervolle Trostwort, das du uns heute Morgen schenkst in diesem Gottesdienst als Predigtext. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns in der Predigt dieses wunderschöne Wort auslegst, damit wir es recht verstehen und annehmen können für unser Leben und unser Glauben. Damit das passiert, dass wir deine Stimme vernehmen in dieser Predigt, Herr, dazu brauchen wir deine Hilfe, dein Geleit und deine Führung. Und darum wollen wir dich jetzt bitten, segne du selber durch deinen Heiligen Geist das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir befinden uns im Jahr 550 vor Christus. Das Volk Israel ist am Ende, fix und fertig. Ein furchtbares Martyrium liegt hinter ihnen. Sie haben ihre staatliche Identität verloren gegen die übermächtigen Babylonier. Ihr Staat existiert nicht mehr. Ihr religiöses Zentrum, der Tempel, ist zerstört, da wo die Anwesenheit ihres Gottes war. Viele Menschen wurden vergewaltigt, vertrieben, ermordet und der Großteil der Bevölkerung deportiert, weggenommen aus dem Land, in ein fernes Land, an den Wassern Babels sitzen sie jetzt. Und sie spüren die totale Hilfe und Kraftlosigkeit, ihre absolute Schwäche. Frust, Angst, Depression ist das, was das Volk ausmacht. Sie wissen nicht mehr weiter. Irdisch ist alles am Ende, eine furchtbare Prognose, die sie sich selber ausstellen. Sie sind ausgebrannt und geknickt. Und in dieser Situation, der irdisch nichts mehr geht und eigentlich die Klappe der Geschichte über dem Volk Israel zugehen müsste, da schickt Gott seinen Propheten. Er schickt den Propheten mit einer fantastischen Botschaft. Einer Botschaft, die eine großartige Verheißung enthält. Er sagt ihnen, es ist anders, als ihr es jetzt denkt. Es wird anders kommen, als ihr es prognostiziert. Ihr seid nicht am Ende, es wird weitergehen. Ihr habt an meiner Seite eine wunderbare Zukunft. Und er, der lebendige Gott, lässt seinen Propheten eben diesen Predigttext dem Volk zurufen in ihrer Situation. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Ein fantastisches Wort, eine großartige Verheißung. Da ist nichts von wahr, da ist nichts mehr von zu sehen. Nur das Wort des Propheten. Eine großartige Verheißung. Und so habe ich auch diese Predigt überschrieben. Eine großartige Verheißung, die Gott da dem Volk durch den Mund des Propheten Jesaja gibt und uns heute Morgen schenkt in unser Leben hinein. Eine großartige Verheißung. Und über diese großartige Verheißung, dass Gott das geknickte Rohr nicht zerbrechen lassen wird, noch den glimmenden Docht auslöschen wird, möchte ich sprechen mit vier Punkten. Erstens über den Bürgen dieser Verheißung. Zweitens über die Wahrheit dieser Verheißung, drittens über die Kraft dieser Verheißung und viertens über den Trost dieser Verheißung. Das Erste, der Bürge dieser Verheißung. Der Bürge dieser Verheißung ist nicht der Prophet Jesaja. der ist nur derjenige, der gesandt ist zum Volk. Es steht ein anderer dahinter. Das ist ganz wichtig, dass nicht er es ist, der irgendetwas prognostiziert, so wie all die anderen falschen Propheten, die damals aufgestanden sind. Nein, er ist nur Sprachrohr für den allmächtigen Gott. Und dieser Gott bürgt für diese Verheißung. Ich habe mir lange überlegt, ob ich diesen ersten Punkt mit hineinnehmen soll in die Predigt, ob das wichtig ist. Und dann habe ich den Losungstext gelesen, das ist ja der Wochenspruch. Und der Losungstext wird ausgelost, das wissen Sie, immer so 3 Jahre im Vorhinein. Also der wird nicht zugeordnet zum Wochenspruch, sondern das ist in Anführungszeichen zufällig. Nein, das ist nicht zufällig, Gott führt das. Und im Losungstext lesen wir heute ein Wort, das 2 Verse vorher ist. Und da heißt es im Losungstext, Jesaja 42, Vers 1, ich habe meinen Geist auf meinen Diener gelegt, das Recht trägt er hinaus zu den Nationen. Ich, so spricht der Herr, ich habe meinen Geist aufgelegt. Es ist nicht der Prophet Jesaja, der euch irgendwie mit menschlichen Worten Mut machen will. Dann könnt ihr einpacken. Nein, ich bin es, der lebendige Gott. Er bürgt für sein Wort. Und wir kommen gleich im 2. Punkt darauf, was das heißt, wenn Gott als Bürger eintritt. Aber das ist uns ja wichtig im Leben heute, dass wir immer Leute haben, die dafür bürgen, was gesagt wird. Wenn wir ein Geschäft machen, dann gucken wir, dass wir einen Bürgen haben. Also wenn Sie heute ein Haus oder eine Wohnung hier in Bremen vermieten und dann kommt dann so ein Student um die Ecke und da wissen Sie nicht, na, wie ist das denn, kann der bezahlen, weil es heute ja so große Wohnungsnot gibt, da werden Sie das machen, was alle machen. Da werden Sie bei den Eltern anrufen und sagen Sie, geben Sie bitte mal eine Bürgschaft. Das ist heute Usus, wenn Sie irgendwie als junger Mensch eine Wohnung mieten wollen oder ein Haus mieten wollen, dann brauchen Sie von den Eltern Einkommensnachweis. Und dann müssen Sie Erklärung unterschreiben, Bürgschaft, falls mein Sohn, meine Tochter nicht bezahlt, übernehme ich den ganzen Krempel. So machen das heute die Vermieter. Bürgschaft, damit man sicher ist, dass wenn ich jetzt in irgendwas in die Zukunft gehe, dass das passt. Nicht nur im Kleinen, wenn man so ein Haus vermietet, das läuft in der Wirtschaft auch so. Also wenn ein Unternehmen irgendwie sich überlegt, ein Geschäft zu machen mit einem Unternehmen in Argentinien oder in China oder in Ruanda und sich so fragt, naja, sind die denn überhaupt liquide? Können wir der Bankauskunft da trauen? Da kann man eine Hermesbürgschaft in Anspruch nehmen. Das macht der deutsche Staat, weil der natürlich den Außenhandel fördern will. Da sagt er, ja, für Unternehmen, die im Ausland investieren wollen, Geschäfte machen wollen, wenn dann Ausfälle sind beim Bezahlen durch den ausländischen Schuldner, dann treten wir ein. Dann sind wir Bürger, das sogenannte Hermesbürgschaft zur Förderung der Außenwirtschaftsförderung. Und dann braucht man nicht mehr darüber zu diskutieren, ja, fließt denn das Geld, können wir das Geschäft machen? Und da würden 90% der Geschäfte erst gar nicht zustande kommen. Nein, wenn klar ist, ich kriege meine Kohle als Unternehmer, dann kann ich auch mal ein Risiko machen, weil jemand anderes bürgt. Und wisst ihr, genauso ist das bei den Verheißungen des lebendigen Gottes. Es ist nicht der Prophet Jesaja und schon gar nicht der düsige Pastor Latzel, der heute Morgen predigt, der dafür Bürgschaft nimmt, sondern der lebendige Gott. Was du heute Morgen hörst, dafür bürgt der lebendige Gott. Er steht dahinter und sagt, das geknickte Rohr wird nicht zerbrochen sein und der glimmende Docht wird nicht auslöschen. Ich bin bei dir. Er ist der Bürger. Und der Bürger, von dem hier die Rede ist, natürlich Jesus Christus. Er, der das macht. Und der Unterpfand für diese Bürgschaft ist Golgatha. Auf Golgatha haben wir das gesehen. Da war auch alles aus. Rohr geknickt, Docht verglommen. Leben aus, der Sohn Gottes tot am Kreuz, aber doch nicht tot, auferstanden, weil er das geknickte Rohr nicht zerbrechen lassen wird, den glimmenden doch nicht auslöschen. Golgatha ist unser Unterfang und unser Herr und Heiland, der diese Verheißungen schenkt. Er ist ein Wahrmacher dieser Verheißung. Kein Geschäftsmann zweifelt daran, wenn er so eine Hermesbürgschaft in Anspruch nimmt, dass der deutsche Staat liquide ist. Das hat in den letzten Jahrzehnten immer geklappt. Wenn die mal gezogen werden müssen, haben die bezahlt. Obwohl, vertrauen kann man im deutschen Staat nicht. Wenn der Euro kollabiert und das alles so weitergeht wie bisher, dann sage ich gute Nacht, Marie, wenn ihr euch auf die Hermesbürgschaften verlasst. Der deutsche Staat und auch die Hermesbürgschaften sind nicht sicher. Aber er, der lebendige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, der ist mein Bürger. Auf den können wir uns verlassen. Das Erste und Wichtige, dass wir das hören. Der Bürger dieser wunderbaren Botschaft, der Bürger des Wochenspruches, ist der Herr selber. Er ist ein Wahrmacher seiner Verheißung. Ein zweites, die Wahrheit dieser Verheißung. Er ist nicht nur der Bürger, sondern wir können sehen, dass er es auch wahr macht und wir die Wahrheit sehen können. Wir können das einmal sehen am Volk Israel. Das Volk Israel hat dieses Wort bekommen, damals vor 2600 Jahren. Ich habe das eben kurz zu Beginn der Predigt skizziert, da war alles aus, nichts mehr. Und alle geschichtliche Erfahrung mit allen anderen Völkern, die solch ein Schicksal hatten, Verlust der staatlichen Identität, des religiösen Zentrums, die sind einfach aufgelöst worden. Im Lauf der Geschichte, da sind hunderte, tausende Völker, Staaten kaputt gegangen, die mal früher ganz groß und stark waren. Bis auf ein einziges Volk, das Volk Israel. Dieses Volk Israel gibt es heute noch in seinen Grenzen, mit seiner Identität. Die leben heute noch genau denselben Glauben wie vor 2600 Jahren. Es ist weitergegangen. Das haben die damals sich an den Wassern Babels nicht vorstellen können, dass in Tel Aviv, in Jerusalem, in überall jüdische Ortschaften sind, dass es weitergeht. Und das ist der starke Staat da unten im Vorderen Orient ist halt. Dass es der starke Staat ist, militärisch und wirtschaftlich. Nichts zu Ende. Es ist weitergegangen. Die Wahrheit dieses Wortes können wir sehen am Beispiel Israels. Gott ist ein Wahrmacher seiner Verheißungen. Die Wahrheit ist greifbar. Aber nicht nur für das Volk Israel, da können wir es ganz direkt sehen. Auch für sein Volk im Neuen Bund hat dieses Wort Bedeutung, hat diese Verheißung Wahrheit. Da sind die Christen dann losgezogen in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten im Römischen Reich. Und die sind ja nicht herzlich willkommen geheißen worden, sondern es hat furchtbarste, blutige Verfolgungen gegeben. Unter Nero, unter Diokletian, unter Decius, unter Valerian, unter vielen Kaisern wurden brutal und blutig die Christen verfolgt. In den ersten 350 Jahren ihres Bestandes im Römischen Reich furchtbarste Dinge. Die Christen in den Zirkus geschleppt, furchtbar gefoltert, ganz, 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 ganz schlimme Dinge. Ganz kleiner Haufen im Untergrund. Und werden sich manchmal auch gefragt haben, wenn die mit so ein paar Manneken zusammengesessen haben, weil wieder jetzt 90% der Gemeinde verhaftet worden ist und umgebracht worden ist im Gefängnis sitzt, wie wird es denn weitergehen? Wir paar Manneken, wird es denn weitergehen? Und heute? Die größte Religionsgemeinschaft, die es da ist, vor allen anderen. Nicht, dass das irgendetwas zu heißen hat, weil Gott spielt Größe keine Rolle. Aber wir können daran sehen, auch an der Kirche, an der Ekklesiologie zu sehen, die Wahrheit dieser Verheißung. Es geht immer weiter mit der Gemeinde Jesu. Egal wie klein, verfolgt und unterdrückt sie ist. Für den Moment mag es so aussehen, auch für so einen kleinen Haufen, hier ist alles aus. Es geht weiter. Ich bin häufig zum Jagen in Russland gewesen. Wir waren mal im Ural in so einem ganz, ganz kleinen Dörfchen. Da war nichts, da waren vielleicht 1000 Einwohner, total zerfallen. Und in der ehemaligen Kirche, da hatten dann die Sowjets direkt in den 20er Jahren alles rausgerissen und hatten da so einen Tanzpalast draus gemacht, hatten auch den Friedhof eingeebnet, alles zerstört, rausreißen wollen, den Priester vor Ort umgebracht, furchtbare Dinge getan. Und in diesem Dorf war alles verfallen, alles elend. Da war seit 50 Jahren nichts passiert, kein Pinselstrich, kein gar nichts. Das Einzige, was da glänzend war, war ein Neubau in diesem Dorf. Das war die Kirche. Die hatten sie neu gebaut. Und die glänzte, das war das einzig schöne Grundstück, ein fantastischer goldener Kuppel obendrauf, ganz wunderbar. 70 Jahre Sowjetdiktatur, die versucht hat, wirklich die Kirche auszurotten, die Priester umgebracht haben. Leute sind für den Besitz der Bibel in den Gulag gegangen. Hat nichts genutzt. Sobald die weg waren, die Geschichte, die Sowjetdiktaturen weggefegt hatte, halt, ging das sofort weiter mit der Gemeinde Jesu. Der glimmende Docht, der ist nicht verglommen. Das sieht man in jedem russischen Dorf, in jedem russischen Stadt wirklich, wo die Kirche wieder aufblüht. Fantastisch, das zu sehen, wie das nicht zu zerstören ist, das Werk des lebendigen Gottes. Aber nicht nur in der Ekklesiologie sehen wir die Wahrheit in der Geschichte der Kirche, die Wahrheit dieser Verheißung. Nein, wir sehen die auch in unserem Leben. Ich bin jetzt ja fast 12 Jahre Pastor eurer Gemeinde, in unserer Gemeinde. Und da habe ich naturgemäß mit vielen von euch, die heute Morgen sitzen, Gespräche führen dürfen. Und von vielen von euch kenne ich die Biografien. Ich weiß um das, was richtig gut läuft. Ich weiß aber auch um Dinge, wo ihr wirklich tief drin gewesen seid. Und ich habe bewegende Zeugnisse von euch zum Teil gehört, ganz wunderbare Dinge. Wie ihr erlebt habt, wie dieses Wort in eurem Leben wahr geworden ist. Und ich bin natürlich durch das Seelsorgegeheimnis gebunden, kann das nicht erzählen. Aber wenn ihr selber jetzt in euer Leben guckt, dann wisst ihr um all die Wahrheiten, wo ihr gedacht habt, es geht nicht mehr weiter. Im Krieg und nach dem Krieg, in schweren Zeiten, in der Erkrankung, wo die Ehe zu Ende gewesen ist, wo vermeintlich das Geld nicht mehr gereicht hat, wo gar nichts mehr ging, wo ihr dachtet, hier ist alles aus. Und ihr die Hände gefaltet habt, es war nichts mehr als der Schrei zum lebendigen Gott. Und da ist das wahr geworden. Ihr, als ihr nur noch geglimmt habt, als ihr ausgebrannt wart, da war er da. Da hat er euch Halt gegeben. Und er dort ist nicht verglommen. Und das Feuer nicht ausgelöscht. Es ist weitergegangen. Da seid ihr Zeugnis für. Wir alle können uns das erzählen. Ich kann euch das auch erzählen von Situationen, wo ich dachte, jetzt ist es zu Ende. Und es ist weitergegangen. Das ist das Wunderbare. Und eines Tages wird der Moment kommen, wo es dann tatsächlich zu Ende ist hier auf Erden, wenn wir in den Tod gehen. Sei es, dass wir es erleben, weil wir schwer krank sind, oder dass wir morgens einfach nicht mehr aufwachen, weil uns über Nacht der Herzinfarkt ereilt hat. Wir gehen alle auf den sicheren Tod hier zu, wenn Jesus Christus nicht vorher wiederkommt. Aber, das dürfen wir wissen, er wird den Zerbrochenen doch nicht geknickt sein lassen und er wird das Verglimmende nicht erlöschen lassen, wenn wir ihm vertrauen. Das ist das Wunderbare. Das ist natürlich die Voraussetzung, dass wir ihm vertrauen. Dann dürfen wir wissen, dass diese Verheißung wahr ist in unserem Leben. Und dann, wenn wir ihm vertrauen, dann kann diese Verheißung Kraft in unserem Leben entfalten. Und da kommen wir zum dritten Punkt dieser Predigt, die Kraft dieser Verheißung. Es geht weiter. Es gibt Hoffnung. Es ist nicht aus. Das sagt dieser Wochenspruch, das sagt dieser Predigtvers. Ja, wir erleben viele Knicke in unserem Leben. Wir erleben die Knicke im Sozialen, den Tod eines lieben Menschen, die Zerstörung einer Familienstruktur, dass das eigene Kind mit einem nicht mehr redet, dass die Ehefrau wegläuft. Es gibt soziale Knicke. Es gibt berufliche Knicke. Es gibt die unverschuldete Arbeitslosigkeit. Es gibt die Frühverrentung, die man nicht wollte. Es gibt die körperlichen Knicke. Da gibt es die Krankheiten, die man bekommt, die man nicht haben wollte. Den Schlaganfall, der alles verändert hat. Den Krebs, weiß der Kuckuck was. Es gibt die Depression, die man sich nicht ausgesucht hat. Dieses psychische Leiden. Es gibt körperliche Knicke. Ja, diese Knicke gibt es in unserem Leben. Und es gibt eben auch den ultimativen Knick, wo irgendwann kein Tag mehr an den nächsten kommt, sondern wo es unser Todestag ist. Aber, er sagt, er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen. Es geht weiter an der Hand des lebendigen Gottes. Das ist seine Verheißung. Und wenn ihr das glaubt, wenn ihr dem vertraut, dann kriegt ihr unfassbare Kraft aus diesem Wort. Und dann werdet ihr merken, wie die Situation schon anders wird und wie das Licht der Hoffnung in Jesus Christus in eurem Leben größer wird. Aber ihr müsst diesem Wort vertrauen. Wenn ihr anfangt, das zweifelnd irgendwie zu diskutieren, ja, könnte denn Gott und ist das tatsächlich, dann ist alles aus. Dann kann dieses Wort keine Kraft entfalten. Aber wenn ihr euch ganz darauf werft, auf diese Verheißung, und nicht auf die Probleme, die dann irdisch und weltlich da sind, dann werdet ihr Kraft bekommen. Das macht uns Christen ja aus. Wir leben nicht problemorientiert, sondern verheißungsorientiert. Wisst ihr, wenn wir auf die Probleme gucken, die real da sind, auf die Diagnose des Arztes, auf die zerrüttete Ehe, auf all diese Dinge, ja, da kann man nur verzweifeln, traurig werden halt und da ist man am Ende. Aber so sind wir Christen nicht. Ja, wir negieren nicht die Probleme dieser Welt, aber wir schauen nicht auf die. Wir haben einen Gott, der zu uns sagt, all eure Sorgen werft auf mich, ich sorge mich um euch, ich kümmere mich doch um alles. Wir leben verheißungsorientiert. Und letztlich geht es in der christlichen Seelsorge immer wieder darum, wenn Menschen Probleme haben, ihnen das zu zeigen. Zu sagen, ja klar, sehe ich die Probleme und da wollen wir auch verbeten, aber schau nicht drauf, lass dich davon nicht bestimmt sein, sondern von den Verheißungen des lebendigen Gottes, der dir als treuer Menschenhüter zur Seite steht, so wie wir das eben im Psalm 121 gelesen haben. Die Bibel ist so wunderbar voll mit so vielen tollen Beispielen, wie das funktioniert, wo Leute nicht problemorientiert leben, sondern verheißungsorientiert ihren Weg gehen. Abraham Genesis 22, hat von Gott eine fantastische Verheißung bekommen. Ich werde dir Nachkommen schenken, die mehr sind als Sand am Meer, als Sterne am Himmel. Und was hat er bekommen? Einen einzigen Sohn. Das ist dann schon schwierig zu sehen, das dann weiterzurechnen. Aber jetzt soll er auch noch diesen einen Sohn opfern. Da sagt Gott, du sollst ihn nehmen und mir zum Opfer bringen. Und was macht er angesichts dieser Horrorprognose? Wie soll es denn jetzt weitergehen? Er vertraut einfach der Verheißung. Im Hebräerbrief lesen wir, da heißt es davon, als Abraham sagt, Gott ist es auch möglich, aus den Toten aufzuerwecken. Und da geht er hin, ist bereit, seinen Sohn zu schlachten. Er vertraut den Verheißungen und dann kommt es ganz anders. Gott greift ein, lässt es nicht zu, dass er Isaak tötet, sondern schickt den Widder. Und ich wollte, Abraham stünde jetzt hier auf der Kanzel und nicht so ein kleines Licht wie Pastor Latzel. Und er könnte euch etwas von den Verheißungen des lebendigen Gottes sagen, die wahr sind, egal was die Welt und was das Irdische sagt. Andere tolle Verheißungsgeschichte aus dem Alten Testament. Josua, da sagt Gott zu Josua, der da total übermannt ist, dass er jetzt den Job von Mose übernehmen soll. Da sagt er zu ihm, heute, als sie ins gelobte Land gehen wollen, heute werde ich anfangen, dich groß zu machen. Und dann sollen sie mit der Lade das ganze Volk durch den Jordan gehen, ein damals reißender Fluss. Heute will ich anfangen. Und das wäre so einfach gewesen, wenn Gott sofort gesagt hätte, zack, jetzt machen wir direkt mal zwei Wände und dann bleibt das Wasser stehen. Aber das macht er nicht, das Wasser ist da, der reißende Fluss ist da. Damals gab es noch kein DLRG bei den Juden, beim Volk Israel, das waren alles Nichtschwimmer. Und jetzt sollen die durch den reißenden Fluss und der ist immer noch da. Und dann sagt Gott ganz deutlich, und ihr müsst in den Fluss hineingehen. Sie müssen in den Fluss hineingehen. Josua 3 berichtet davon, sie haben ihre Sandalen schon im Wasser. Und als sie die reintun, dann geht das Wasser auseinander. Das heißt, sie müssen den Verheißungen trauen. Das war tatsächlich der Test. Und in dem Moment bleibt das Wasser stehen im Jordan und ganz Israel geht trockenen Fußes hindurch. Wenn Josua auf die irdischen Probleme geguckt hätte und hätte durchgerechnet, ja, das Wasser ist hier so viel Meter tief, die können alle nicht schwimmen, wenn wir da reingehen, da werden von uns bestimmt 98% sterben, ertrinken. Können wir nicht machen, hätte die ganze Geschichte abgeplant. Das wäre so problemorientiertes Denken und Entscheiden. Aber der handelt verheißungsorientiert. Der denkt keine Sekunde darüber nach, sondern lässt die einfach auf die tosenden Fluten zumarschieren. Und die gehen nicht weg, erst als die Priester mit der Lade mit dem Fuß schon im Wasser sind. Da bleibt das Wasser stehen. Heute will ich anfangen, dich groß zu machen. Und wisst ihr, wir werden im Glauben dann groß werden, wenn wir den Verheißungen des lebendigen Gottes trauen, nicht auf die Probleme schauen, verheißungsorientiert und nicht problemorientiert leben. Dann werden wir alle Kraft erleben, schon hier und heute aus den großartigen Verheißungen, eben auch aus dieser großartigen Verheißung aus Jesaja 42. Und ein viertes und letztes, der Trost dieser Verheißung. Dieses Kapitel 42, es gehört zu einer größeren Sinneinheit im Jesaja-Buch, Jesaja 40 bis 55, während davor die 39 Kapitel sehr stark auch Gerichtsworte enthalten, ist hier sehr stark von einer ganz anderen Thematik die Rede, nämlich vom Trösten. Jesaja 40, Vers 1 heißt es als Auftrag an den Propheten, tröste, tröste mein Volk, tröste es. Und der Trost des Volkes besteht darin, nicht, dass Gott irgendetwas in diesem Moment durch ein großes Wunder schon anders getan hat, sondern, dass er sein Wort gibt. Er schenkt wunderbare Verheißungen. Das Reich Gottes, so heißt es einmal in der Bibel, besteht nicht in menschlichen Worten, sondern in Kraft. Aber das göttliche Wort, das hat eben diese Kraft. Dinge zu verändern und eben auch den Trost zu schenken, den es braucht in so einer Situation. Die Israeliten waren untröstlich. Die waren am Ende. Die waren ausgebrannt. Die waren depressiv. Und jetzt kriegen sie das Wort, kein menschliches Wort, sondern göttliches Wort. Und das schenkt ihnen neue Kraft. Neue Kraft, dass es weitergeht. Und das ist unglaublicher Trost. Und auch das ist etwas, was wir heute genauso erleben dürfen. Wenn wir in solchen Situationen sind, wo wir geknickt sind, wo wir vermeintlich ausgebrannt und ausgelöscht sind und uns dann Gottes Wort erreicht, dann dürfen wir wissen, dass wir Trost haben. Er ist der Gott allen Trostes, wie es einmal heißt in der Bibel. So bezeichnet sich Gott selber. Und der Heilige Geist, das haben wir schon häufig gesagt, im Griechischen heißt der Tröster, der Paraklet. Gott will uns trösten. Und wenn du dieses Wort annimmst, dieses verheißende Wort, bekommst du Trost. Manche Menschen brauchen ja keine neuen Kraftzulagen. Die sind einfach nur todtraurig, die brauchen Trost, weil ein lieber Angehöriger gestorben ist, weil irgendetwas final zu Ende gegangen ist. Die brauchen Trost. Und wenn du Trost brauchst, dann bitte verlass dich auf dieses Wort. Je intensiver du diesem Wort Glauben schenkst, desto stärker wird dein Trost werden. Dass Gott dir sagt, dass er das geknickte Rohr nicht zerbrechen lassen wird und dass er den glimmenden Docht nicht auslöschen wird. Und wenn du das machst, diesem Wort vertraust von ganzem Herzen, dieser Verheißung, dann wirst du ausrufen können, wie Paulus in 2. Korinther 5, wir sind allzeit getrost. Warum sind wir getrost? Nicht, weil Paulus so ein starker Mensch war, weil er körperlich, physisch und psychisch stabil war. Nein, weil er immer wieder den Verheißungen des lebendigen Gottes getraut hat. Wenn wir denen trauen, dann bekommen wir nicht nur Kraft, sondern auch allen Trost. Und ich möchte es nochmal den Traurigen, den Depressiven, den Angefochtenen jetzt sagen. Vertraut diesem Wort 100% und ihr werdet sehen, wie dadurch, indem ihr dem Wort vertraut, ihr alle Kraft bekommt, die ihr braucht. Ich habe diese Predigt begonnen, indem ich gesagt habe, dass Gott den Propheten Jesaja zum Volk geschickt hat mit einer fantastischen Botschaft. Den großen Propheten. Heute Morgen hat Gott keinen großen Propheten geschickt, sondern den unbedeutenden Pastor Latzel. Aber die Botschaft, die der unbedeutende Pastor Latzel zu bringen hat, es ist dieselbe wie der große Prophet Jesaja. Es ist die Botschaft mit einer großen Verheißung. Es ist die Botschaft, dass es anders ist für dich in deiner Situation, als du jetzt denkst. Es ist anders, als es sich für dich darstellt. Nein, du brauchst keine Angst zu haben. Du gehst auf eine wunderbare Zukunft zu. Weil er, Gott, Jesus Christus, bei dir ist. Und er, der lebendige Gott, sagt dir, das geknickte Rohr wird er, Jesus, nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er, Jesus, nicht auslöschen. Möge unser Herr und Heiland dir alles Vertrauen und Glauben zu dieser Verheißung schenken. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.